Wir fahren fort in unserer Betrachtung des Lukas-Evangeliums und sind im Kapitel 2 bei den Versen 21 bis 40 angekommen. Und lasst uns zuerst Vaters Buch aufschlagen und den Text lesen. Lukas 2, Vers 21. Und als 8 Tage vollendet waren, dass man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt, der von dem Engel genannt worden war, ehe er im Mutterleib empfangen wurde. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig heißen. Und ein Schlachtopfer zu geben nach dem, was im Gesetz des Herrn gesagt ist, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zugeteilt worden, dass er den Tod nicht sehen sollte, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm auch er es in seine Arme und lobte Gott und sprach, nun, Herr, entlässest du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Das Heil, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker, ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Aser. Diese war in ihren Tagen weit vorgerückt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, von ihrer Jungfrauschaft an. Und sie war eine Witwe von 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Flehen. Und sie trat zur selben Stunde herbei, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erfüllung Jerusalems, auf die Erlösung Jerusalems warteten. Und als sie alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie nach Galiläa zurück in ihre Stadt Nazareth. Das Kind aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade war auf ihm. Soweit zunächst Gottes Wort. An einer ganz anderen Stelle der Bibel, nämlich in Galater 4, Vers 4, erfahren wir den Grund für das, was wir heute hier in unserem Text gelesen haben. Da heißt es nämlich in Galater 4, Vers 4, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz. Das jüdische Gesetz verlangte nämlich von den Juden, dass ein neugeborener Knabe am 8. Tag beschnitten werden musste. Damit wurde dem Bundesschluss zwischen Gott und Abraham Genüge getan, denn die Beschneidung war das Erinnerungszeichen dieses Bundes, wie in der Gnadenzeit das Brotbrechen das Erinnerungszeichen des neuen Bundes ist. Deshalb habe ich die heutige Predigt überschrieben, geboren unter Gesetz. Und ich habe sie in 5 Abschnitte aufgeteilt. Erstens die Beschneidung, zweitens das Opfer, drittens Simeon, viertens Hanna und fünftens das Kind und die Kraft Gottes. Kommen wir zu unserem ersten Abschnitt, zur Beschneidung. Nun wurde also der Herr Jesus, wie wir in Vers 21 lasen, in Übereinstimmung mit dem Zeichen des Bundes, das Gott Abraham gegeben hatte, an seinem 8. Lebenstag beschnitten. Der Apostel Paulus folgte, vom Heiligen Geist geleitet, in seinem Brief an die Galater, in Kapitel 4, Vers 4, der Reihenfolge dieses Geschehens in dem Kernsatz, den wir eingangs gelesen haben und der das ganze Evangelium umfasst. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Wenn ihr das so lest, dann bedenkt bitte, er selbst war der Urheber dieses Gesetzes. Er hätte es jederzeit in eigener Machtvollkommenheit ändern oder abschaffen können. Aber er stellte sich den Menschen gleich und unterwarf sich dem Gesetz freiwillig. In seinem ganzen Erdenleben hat er das Gesetz vollkommen erfüllt. Das ist auch der Sinn dessen, was wir in Jesaja 42, Vers 21 lesen. Da heißt es, dem Herrn hat er gefallen um seiner Gerechtigkeit willen. Er macht das Gesetz groß und herrlich. Und es besteht eine enge Verknüpfung mit Psalm 40, Vers 8, denn da heißt es, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, liebe ich, und dein Gesetz ist tief in meinem Innern. Dieses Verlangen war dem Herzen des Herrn Jesus zu keinem Zeitpunkt seines Erdenlebens fremd. Deshalb konnte er in Johannes 8, Vers 29 auch sagen, dass er alle Zeit das ihm, dem Vater im Himmel, Wohlgefällige tue. Das Gesetz Gottes groß zu machen und zu ehren, war eines der Ergebnisse des Lebens des einzigen vollkommenen Menschen, der in keinem einzigen Punkt jemals fehltrat und so unter Beweis gestellt hat, dass das Gesetz ausgelebt werden kann, wenn man es nur will. Maria hatte die ursprüngliche Botschaft Gabriels nicht vergessen, die wir vor einiger Zeit in Lukas 1, Vers 31 gelesen haben. Und so wurde das Kind Jesus genannt. Der Name bedeutet, wie wir in Matthäus 1, Vers 21 lesen, der Herr ist Rettung. Mit dieser Namensgebung wird also bereits von Geburt an Absicht und Zweck seines Kommens dokumentiert. Er hätte es nicht klarer zeigen können, wenn er ein großes Transparent mit der Aufschrift die Rettung vor sich hergetragen hätte. Aber genau deshalb sollen wir seinen Namen immer nur voller Ehrfurcht in den Mund nehmen und uns der kumpelhaften Art und Weise, in der auch von vielen Christen heute leider Gebrauch gemacht wird, tunlich enthalten. Der Name Jesus findet sich bei Lukas über 100 Mal. Dennoch wird er von seinen Jüngern an keiner Stelle mit seinem Namen Jesus angeredet. Der Heilige Geist mag ihn in seiner göttlichen Souveränität durch die Feder des Lukas Jesus nennen. Die Jünger aber, die wir gerne als träge zu glauben beurteilen, nannten ihn mit Bedacht immer nur Herr und Meister, was der Herr selbst in Johannes 13, Vers 13 auch anerkennend erwähnt und lobt. Auch die Bezeichnung Herr finden wir 100-mal im Lukas-Evangelium. Der vom Heiligen Geist inspirierte Bericht des Lukas nennt ihn als erstes Retter, Christus der Herr, Kapitel 2, Vers 11. Und als letztes hören wir aus dem Mund der Frauen, die zum Grab gegangen waren, dass sie den Leib des Herrn Jesus nicht fanden, Kapitel 34, Vers 3. Die in der modernen Jesusbewegung aufgekommene Sitte, ihn Jesus zu nennen und im Namen Jesu zu beten, ist meinem Dafürhalten nach reiner Unverstand. Ganz sicher gebührt es uns, mangelhaft unterwiesenen Gläubigen in Liebe und Barmherzigkeit zu begegnen. Aber ungeachtet dessen ist und bleibt er Jesus der Herr. Sogar Junggläubige verstehen diese Wahrheit sehr bald. Dabei ist doch bemerkenswert, dass der Herr selbst sich nur zweimal Jesus nannte. Und zwar beide Male vom Himmel herab. Das findet ihr in Apostelgeschichte 9, Vers 5 und in Offenbarung 22, Vers 16. Und jedes Mal war die Antwort, die ihm von der Erde her entgegenschallte, Herr. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und Amen, komm Herr Jesus. Und immer, wenn der Name Jesus alleine steht, so wie 10-mal im Hebräerbrief, dann gibt der Zusammenhang dafür eine klare Begründung. Wir sollten uns also befleißigen, ihn mit Hochachtung Herr zu nennen und nicht unseren Kumpel Jesus. Kommen wir zu unserem zweiten Abschnitt, zum Opfer. Maria und Josef waren fromme Kinder Israels. Sie hielten sich sorgsam an die Vorschrift des Gesetzes über das Darbringen eines neugeborenen Kindes und über die Gesetze der Reinigung der Mutter. Das Darbringen des erstgeborenen Sohnes einer Mutter wurde in 2. Mose 13 in den Versen 11 bis 16 vorgeschrieben. Die Bedeutung liegt darin, dass der Dargebrachte dem Herrn gehören soll. Den Grund dafür erkennen wir, wenn wir uns daran erinnern, dass Gott alle Erstgeburt in Ägypten geschlagen hatte, während die Söhne der Israeliten durch das Blut des Lammes ausgelöst wurden. Ist es nicht auch in euren Augen ein Wunder, dass er, der Herr Jesus, der doch der einzige wahre Israelit war, sich diesen Verordnungen unterworfen hat? Und wie er selbst sagte, Matthäus 3, Vers 15, alle Gerechtigkeit zu erfüllen? Wenn wir dabei aber bedenken, dass er selbst das wahre Lamm Gottes war, dann neigt sich unser Inneres in Anbetung. So sollte es jedenfalls sein. Wenn eine Mutter in Israel einen Knaben geboren hatte, dann war sie anschließend 7 Tage lang unrein, bis der Knabe am 8. Tag beschnitten wurde. Während der nächsten 33 Tage durfte die Mutter nichts Heiliges anrühren und nicht zum Heiligtum kommen. Am Ende der Tage der Reinigung sollte sie ein einjähriges Lamm bringen zum Brandopfer und eine junge Taube oder eine Tuchteltaube zum Sündopfer. Der abschließende Vers dieser Vorschriften enthält eine besondere Weisung für die Armen im Volke. Da heißt es, und wenn ihre Hand das zu einem Schaf ausreichende nicht findet, soll sie 2 Tuchteltauben oder 2 junge Tauben nehmen, eine zum Brandopfer und eine zum Sündopfer. Und der Priester soll Sühnung für sie erwirken und sie wird rein sein. Maria gehörte zu den Armen in Israel. Und sie vermochte nicht, ein Lamm aufzubringen, sodass sie mit 2 kleinen Vögeln vor dem Herrn erschien. Dabei müssen wir beachten, dass sie sehr wohl bewusst war, dass sie einen Vogel als Sündopfer darbrachte. Sie wusste nichts von dem, was spätere Generationen ihr angedichtet haben, dass sie sündlos gewesen sei. Vielmehr wusste sie um ihre Bedürfnisse als eine sündige Frau und brachte demütig jenen kleinen Vogel, damit er zu ihrer Reinigung geopfert würde. Es war dies ein schwaches Bild von jenem göttlichen Stellvertreter, der am Kreuz für Sünder verbluten und sterben würde und den sie selbst erst kürzlich geboren hatte. Das griechische Wort Nossos, das in unseren Übersetzungen mit junge Taube übersetzt wird, bezeichnet übrigens ein Vögelchen, das noch im elterlichen Nest sitzt, wohl gut ernährt, aber noch nicht flügge. Kommen wir zu unserem dritten Abschnitt, zu Simeon. Am Tag der Reinigung Marias, als sie den Herrn Jesus nach Jerusalem brachte, empfing Simeon eine Weissagung von Gott. Lukas gibt uns eine Beschreibung dieses Mannes. Dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war auf ihm. Lukas beschreibt hier 4 charakteristische Merkmale eines Menschen, der zu einem kleinen, gottesfürchtigen Überrest gehörte, wie ihn 400 Jahre zuvor der Prophet Maleachi beschrieben hatte. Dieser Mann, Simeon, war gerecht vor den Menschen, war gottesfürchtig vor Gott. Und er achtete darauf, das Wort Gottes in allem zu halten, was das persönliche wie auch das öffentliche Leben betraf. Er wartete sehnsüchtig auf das Auftreten des Messias, der Hoffnung Israels, des ersten Trösters, wie es in Johannes 14 in den Versen 16 bis 18 heißt. Diese göttliche Wahrheit hatte lange in seinem Herzen gewohnt und der Heilige Geist war auf ihm. Und diesem Simeon war vom Heiligen Geist ein göttlicher Ausspruch gegeben worden. Und zwar nicht durch ein Zeichen am Himmel und nicht durch Tau auf einem ausgelegten Vlies, wie bei Gideon, sondern durch eine direkte Mitteilung in seinem Herzen. Wohlgemerkt, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du auf dein Herz hörst, dann wirst du wahrscheinlich furchtbar in die Irre gehen. Aber wenn du in dein Herz hineinhorchst und wenn in diesem Herzen der Herr Jesus auf dem Thron deines Lebens sitzt, dann wirst du ganz sicher seine Leitung erfahren. Das gleiche Wort wird in Apostelgeschichte 10, Vers 22 auf den Hauptmann Cornelius angewendet und dort mit göttlich gewiesen übersetzt. Hierbei ist die Beobachtung interessant, dass Cornelius ebenfalls als gottesfürchtig beschrieben wird. Apostelgeschichte 10, Vers 2. Simeon hatte also eine Verheißung bekommen. Er sollte nicht sterben, ehe er den Christus Gottes gesehen haben würde. Das war ihm früher einmal gesagt worden, denn das Verb steht hier im Perfekt, in der vollendeten Vergangenheit, die Zeitform, die für eine vergangene Handlung steht, deren Ergebnis in die Gegenwart hineinwirkt. Die hier durch den Heiligen Geist enthüllte Wahrheit war in Simeons Herzen lebendig und kraftvoll. In gleicher Weise sollte das auch in unseren Herzen die Wahrheit vom zweiten Kommen des Herrn leben. Der Herr hat dem Überwinder verheißen, Offenbarung 2, Vers 28, ich werde ihm den Morgenstern geben. Es ist uns keine Sicherheit dafür gegeben, dass wir nicht sterben, ehe unser Herr wiederkommt. Aber die unmittelbare Erwartung seines Kommens sollte doch täglich in unseren Herzen lebendig sein. Simeon war schon im Tempel und wartete dort, als Maria und Josef das Kind hereinbrachten. So hatte Gott auch hier, wie überall, alle Dinge zeitlich aufeinander abgestimmt. Gottes Zeit ist ja ganz anders als unser Zeitbegriff. Wahrscheinlich hatte Simeon sehr lange gewartet, aber dennoch war die Hoffnung in ihm nicht erstorben, denn er setzte sein ganzes Vertrauen auf Gott. Was ist das für eine Lektion für uns Ungläubige, Ungeduldige? Ja, das ist sehr ähnlich und hat sehr viel miteinander zu tun, die wir es nicht fertig bringen, still Gottes Zeit abzuwarten. Simeon nahm den Sohn Gottes zärtlich auf seine Arme. Ich denke, dass ihr genauso wenig wie ich selbst eine Vorstellung von der Ehrfurcht habt, mit der der alte Mann das Kind in seinen Armen hielt, von dem er wusste, dass dies der Christus Gottes war. Was für ein Gegensatz ist das zu den Händen, mit denen böse Menschen nach dem Herrn Jesus griffen. Er sagte mehrfach, zum Beispiel in Matthäus 26, Vers 45, der Sohn des Menschen wird in Sünderhände überliefert. Matthäus fährt fort und schreibt, dann traten sie heran und legten die Hände an Jesus, im Vers 50. Lukas berichtet uns, wie der Engel beim Grab sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert werden. Lukas 24, Vers 7. In der Apostelgeschichte schreibt Lukas, diesen habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Apostelgeschichte 2, Vers 23. Im krassen Gegensatz dazu sagt uns Johannes, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben. Simeon wendet sich an Gott als Despotes. Das heißt so viel wie Herr, Herrscher, Besitzer oder Meister. Daraus ist unser heutiges Wort Despot entstanden. Sich selbst aber bezeichnet er als Tondolonzu, dein Knecht. Despotes findet sich 10-mal im Neuen Testament. 3-mal als Titel Gottes, 2-mal als Titel des Herrn Jesus. Das Wort bezeichnet jemand, der höchste Autorität besitzt. Das Wort hängt eng mit der Beherrschung des Benehmens, des Wandels zusammen. Petrus schreibt, als er von Abtrünnigen spricht, dass sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. 2. Petrus 2, Vers 1. In einem ähnlichen Zusammenhang schreibt Judas von Gottlosen, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Simeon erkannte im Herrn den Gebieter an, der über all sein Benehmen Befehlsgewalt hatte. Er war ein wahrhaft gottesfürchtiger Mann. Seine Aussage in Vers 29 unseres Textes, wo es heißt, Herr, nun entlässt du deinen Knecht, wie du ihm verheißen hast im Frieden, das ist wahres, gediegenes Evangelium, das Gott in vielerlei Weise gebraucht hat. Auch für uns heutige gilt, es ist eine gute Sache, Verse dieser Art zu verwenden, um das Evangelium auf uns persönlich anzuwenden. Denn dabei erklärt man ganz deutlich, was es dem Zusammenhang nach zunächst bedeutet, bevor man sie anwendet, indem man sich auf die Verheißungen Gottes beruft. Dazu muss man natürlich an die Verheißungen Gottes glauben. Simeon gehörte zu den wenigen, die in Israel noch auf das Heil harrten zu seiner Zeit. Jetzt, wo er die Ankunft des Messias gesehen hat, ist sein Herz völlig gesättet. Er ist nun bereit, die Taue zu kappen, die ihn noch an die Zeit binden. Er hat mit seinen eigenen Augen das Heil Gottes gesehen. Im Vers 31 unseres heutigen Textes liest die revidierte Elberfelder, dass du bereitet hast im Angesicht aller Nationen. Besser ist hier die Übersetzung Völker, so wie sie in der alten Elberfelder, der Zürcher, bei Luther, Menger und Schlachter gebraucht wird. Denn das Wort Völker meint eine allumfassende Offenbarung. Der Vers 32 unterscheidet dementgegen im Speziellen zwischen den Nationen und dem Volk Gottes, also zwischen den Heiden und Israel. Denn wenn vom Licht der Erleuchtung der Nationen und der Herrlichkeit deines Volkes Israel die Rede ist. Der Heilige Geist verwendet selten das Wort Ethnos, Nation, um Israel zu bezeichnen. Es gibt wohl einige Ausnahmen, wie die Männer, die Cornelius an Petrus sandte, die von der Nation der Juden sprachen, in Apostelgeschichte 10, Vers 22. Aber das ist ja auch klar, da es hier nicht Juden, sondern Römer sind, die sprechen. Ansonsten wird der Unterschied zwischen Ethnos, eine Nation, und Laos, ein Volk, immer sorgfältig gewahrt. Der Grund dafür liegt darin, dass Israel unter die Nationen nicht gerechnet wird, wie es in 4. Mose 23, Vers 9 heißt. Liebe Geschwister, wir tun gut daran, Unterscheidungen zu wahren, die von Gott getroffen wurden. Im Schmelztiegel unserer modernen Gesellschaft ist es für uns Gläubige heilsam, daran zu denken, dass Gott klar und eindeutig unterscheidet zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen und zwischen dem Unreinen und dem Reinen, wie es in 3. Mose 10, Vers 10 heißt. Und in 2. Mose 11, Vers 7 macht der Herr einen Unterschied zwischen den Ägyptern und Israeliten. Ein Unterschied, der noch heute besteht. Simeon redete durch den Heiligen Geist und hatte darum volles Verständnis für diesen Unterschied. Deshalb sollte die Übersetzung eben Völker lauten. Unser Vers 32 trifft zwei verschieden gerichtete Aussagen. Die Tatsache, dass der neugeborene Erretter ein Licht zur Offenbarung der Nationen war, der Heiden also, minderte in keinster Weise die Herrlichkeit des Volkes Israel. Gott wird durch Geben nicht geringer. Was ist das für eine Tragik, dass die Feinde des Evangeliums unter den Juden das nie verstanden, nie begriffen haben. Ein Mann, der sein ganzes Leben in Armut und Entbehrung verbracht hatte, stand zum ersten Mal in seinem Leben an der amerikanischen Pazifikküste. Als er genussvoll die frische Meeresbrise einsog, die vom endlosen Ozean herüberwehte, sagte er überwältigt: Endlich einmal etwas, wovon es genug gibt. Das mag vielleicht die Gedanken von Simeon ausdrücken. Die Herrlichkeit deines Volkes Israel ist ein weiterer göttlicher Titel des Herrn. Er kennzeichnet seine Majestät. Für mich hat es sich hier angeboten, an dieser Stelle einmal auf die verschiedenen Titel des Herrn einzugehen, die alleine in den vorangegangenen Versen bei Lukas genannt worden sind. Lukas 1, Vers 32, der Sohn des Höchsten, das kennzeichnet seinen Adel. Lukas 1, Vers 32, der Sohn Davids, das kennzeichnet seine Königswürde. Lukas 1, Vers 53, der Heilige, das kennzeichnet seine Reinheit. Lukas 1, Vers 35, der Sohn Gottes, das kennzeichnet seine Göttlichkeit. Lukas 1, Vers 43, mein Herr, das kennzeichnet seinen Vorrang. Lukas 1, Vers 69, das Horn des Heils, das kennzeichnet seine Allmacht. Lukas 1, Vers 78, der Aufgang, das kennzeichnet seine strahlende Pracht. Lukas 2, Vers 11, ein Erretter, das kennzeichnet seine Barmherzigkeit. Lukas 2, Vers 11, Christus der Herr, das kennzeichnet seine Souveränität. Lukas 2, Vers 25, der Trost Israels, das kennzeichnet seinen Herrschaftscharakter. Und Lukas 2, Vers 32, ein Licht der Heiden. Das kennzeichnet seine Universalität. Denkt einmal darüber nach und begreift, alle Herrlichkeiten, die sich mit den Verheißungen an Abraham, Isaak, Jakob und David verknüpfen, vereinigen sich in diesem herrlichen Befreier, in unserem Herrn Jesus Christus, dem Messias, der durch alle Zeiten hindurch die Hoffnung des Menschengeschlechts gewesen ist. Wie einstmals die Puritaner zu sagen pflegten, wenn wir nicht mehr staunend bewundern können, dann können wir auch nicht mehr anbeten. Der Psalm Simeons, den er in Vers 29 bis 32 spricht, war eine öffentliche Proklamation für alle, die bei der Vorführung Jesu im Tempel dabei waren. Was er dann sagte, war allein zu Maria geredet. Die genannten Segnungen würden nicht ohne Schmerzen und ohne einen unvorstellbar hohen Preis errungen werden. Dieser ist Gesetz zum Fall und Aufstehen vieler in Israel. Einige verstehen das so, dass viele in Buße vor ihm niederfallen und gesegnet aufstehen sollen. Auch in der Evangeliumsverkündigung hat man diesen Vers oft so ausgelegt. Aber das Wort Fall bedeutet hier unumkehrbarer Fall. Das Wort Ptosis, Fall, steht für die Verlorenen. Anastasis, Aufstehen, für die Geretteten. Wenn das zutrifft, muss das Aufstehen nicht einmal im übertragenen Sinn verstanden werden, sondern man kann es auf die Auferstehung beziehen, für die im Übrigen das gleiche Wort Anastasis gebraucht wird im Neuen Testament. Weiter heißt es im Vers 34, zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Dabei ist das Zeichen ein Hinweis, eine Warnung von Gott. Obwohl Jesus hier nur ein Kindlein ist, müssen wir doch wissen, dass er verachtet und verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut sein würde, wie es in Jesaja 53 heißt. Er war verachtet wie jemand, vor dem man das Angesicht verbirgt. Und wir haben ihn für nichts geachtet. Die beiden Aussagen im Vers 35 gehen in verschiedene Richtungen, doch gehören sie zusammen. Dieses Kind, an dem sich viele in Israel scheiden würden, einige würden ihn aufnehmen und ewig gesegnet sein und andere würden ihn verwerfen und ewig verloren sein. Dieses Kind sollte auch die Ursache dafür sein, dass Marias Herz durchbohrt würde. Das Schwert, das beim Kreuz durch ihr Herz ging, war scharf und schnitt tief. Das Wort, das hier übrigens für Schwert verwendet wird, ist die Bezeichnung für ein Langschwert, nicht für das römische Kurzschwert. Auch die zweite Aussage dieses Verses bezieht sich ganz sicher auf den Tag des Leidens am Kreuz. Niemand kann leugnen, dass durch das Kreuz die Herzen vieler offenbar werden. Ihre Gedanken des Neides, des Hasses, der Verachtung und der Feigheit. Hier werden die sündigen Herzen offenbar in der Art, wie sie mit dem Herrn Jesus umgehen. Und gleichzeitig ist hier das Herz Gottes offenbar geworden, der bereit war, seinen geliebten Sohn dahin zu geben und das Zorngericht, das er mit unseren Sünden verdient hätte, auf den sündlos Leidenden warf. Kommen wir zu unserem vierten Abschnitt, zu Hannah. Der Talmud nennt die Namen von nur 7 Frauen, die Prophetinnen waren. Daher war eine Prophetin etwas Außergewöhnliches in Israel. Außerdem hatte Israel mehrere hundert Jahre keinen Propheten mehr gehört. Es ist also ganz unverständlich, unwahrscheinlich, dass man der gottesfürchtigen Hannah viel Beachtung schenkte, während sie Gott all die Jahre treu diente. In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit möchte ich hier aber nicht weiter auf die Herkunft und die Umstände Hannas eingehen, obwohl dies beides eine eigene Predigt verdient hätte. Ich möchte hier nur festhalten, dass Gott Hannas Gebete erhörte. Sie kam, wie wir in Vers 38 lesen, herzu, als Simon, Josef und Maria segnete und über das Kind sprach. Und sie gab Gott Preis und Ruhm für seinen Sohn und redete von ihm zu allen, die auf Erlösung warteten in Jerusalem. Wir müssen annehmen, dass sie dem ganzen Überrest in der Stadt bekannt war, der den Glauben bewahrt hatte und in freudiger Erwartung auf das Kommen des Retters harrte. Das hier gebrauchte Wort Antomologenomai, lobte, finden wir im Neuen Testament nur an dieser einzigen Stelle. Und es bezeichnet ein anhaltendes Loben, wie auch die Perfektform des hier für Reden gebrauchten Wortes Lalio. Das zeigt, dass sie fortwährend dankte und von ihm redete. Diese beiden Dinge sind Kennzeichen wahrer Frömmigkeit. Es ist tragisch, wenn unser Reden voll ist von Eigenlob und liebloser Kritik an anderen. Wie gesegnet und segensreich ist es dem entgegen, wenn wir beständig dankbar sind und alle Zeit von ihm reden. Nun bleibt uns noch der 5. und letzte Abschnitt, das Kind und die Kraft Gottes. Im Vers 39 unseres Textes heißt es, und als sie alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie nach Galiläa zurück in ihre Stadt Nazareth. Hier an dieser Stelle in Lukas Bericht müssen wir die Flucht nach Ägypten ansetzen. Die Flucht, als Josef mit seiner Familie aus Ägypten zurückkehrte, da sagte uns Matthäus 2, Vers 21 bis 23, und er stand auf und nahm das Kind und seine Mutter zu sich und er kam in das Land Israel, zog hin in die Gegenden von Galiläa und kam und wohnte in einer Stadt genannt Nazareth. Bei Lukas heißt es schlichter, aber übereinstimmend, sie kehrten nach Galiläa zurück in ihre Stadt Nazareth. Dabei lässt er die Reise nach Ägypten aus. Wenn wir Jesaja 11 lesen, dann finden wir doch das hebräische Wort Netzer, Spross. Damit lässt sich auch der Name der Stadt Nazareth verknüpfen. Das hilft uns zu einem Verständnis von Matthäus 2, Vers 23, wo es heißt, damit erfüllt würde, was durch die Propheten geredet ist. Er wird Nazoräer genannt werden. Keine andere alttestamentliche Weissagung erwähnt den Nazoräer oder auch Nazarener, sodass sich Matthäus sehr wohl auf Jesaja 11 bezogen haben mag. Denn an 5 anderen Stellen wird im Alten Testament für Spross das Wort Zemach verwendet. Nichts im Leben unseres Herrn war ohne Bedeutung. Und Nazareth erinnert uns an den Spross des Herrn, der köstliche, Gott und Menschen erfreuende Frucht bringen sollte. Und schließlich haben wir den Vers 40 in unserem Text. Das Kind aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade war auf ihm. Die Schwierigkeiten, die uns dieser Vers bereiten kann, mögen wohl in uns selbst liegen. Wir sollten Gott dankbar sein für diese Belehrung, denn sie erinnert uns daran, dass der Herr in einer Person wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Dennoch wird das Geheimnis, dass in der herrlichen Person zwei Naturen vollkommen wohnen, für uns unergründlich bleiben, bis wir in der Ewigkeit bei ihm sind und ihn sehen werden, wie er ist. Bei all diesen heiligen Wahrheiten tun wir gut daran, uns der vom Heiligen Geist gebrauchten Sprache über ihn zu bedienen. Er wird niemals Gottmensch genannt, was eine völlig falsche Vorstellung weckt. Denn er war damals teils Gott und teils Mensch, also eine Art Vermengung beider Wesen. Er war einfach wahrer Gott, der dabei wahrer, vollkommener Mensch wurde. Wir sollten es nicht zulassen, dass uns dies zu einem Stein des Anstoßes wird, an dem unser armseliger Verstand zerschellt, weil er göttliche Wahrheiten nicht zu umschließen und schon gar nicht auszuloten vermag. Wenn ich dies Wunder fassen will, so steht mein Geist vor Ehrfurcht still, wie Christian Fürchte Gott Gellert sagt. Da sollten wir unser Haupt neigen und anbeten. Der Herr Jesus wuchs ganz natürlich heran. Dennoch wohnten in ihm alle Zeit uneingeschränkt alle Attribute der Gottheit. Wir müssen uns besonders vor Gedanken hüten, er sei sich erst irgendwann im Laufe seiner körperlichen und geistigen Entwicklung seiner Sendung bewusst geworden. Vielmehr ließ er die Herrlichkeit des Himmels mit dem Willen des Vaters in seinem Herzen. Psalm 47, Vers 8 sagt: Dein Wohlgefallen zu tun, ist meine Lust, o Gott. Das ist eine zeitlose Wahrheit, die durch keine Umstände jemals eingeschränkt wurde. Unser Textabschnitt heute schließt mit den Worten: Gottes Gnade war auf ihm. Das ist eine der bewegendsten Aussagen aller Evangelien. Das Wort Gnade finden wir im Lukas-Evangelium nur zweimal. Das ist umso verwunderlicher, weil dies ja das Evangelium der Gnade Gottes ist. Außer hier wird Gnade nur noch in Johannes 1, Vers 17 erwähnt. Da heißt es, das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Man muss in diesem Vers die Zeitwörter beachten. Das Gesetz wurde gegeben, ist hier im Grundtext ein sogenannter Passiv-Aorist, aber Gnade und Wahrheit ist geworden, ist ein Medium-Aorist des Verbums ginomai, werden. Das bedeutet, dass er selbst handelte aus eigener Kraft, um Gnade und Wahrheit für die Menschen zu werden. Das ist natürlich ein Spiegelbild seines Wesens, da er ja selbst die Gnade und die Wahrheit ist. Der Grund, warum die Lehre der Gnade in den Evangelien nicht zu finden ist, liegt darin, dass er, der selbst Gnade ist, zu uns gekommen ist. Hier war Gnade in einer gesegneten Person personifiziert. Die Gnade Gottes wird hier also nicht in Worten ausgedrückt, weil sie stattdessen in einer lebendigen Wirklichkeit Ausdruck gefunden hat. Lasst uns miteinander beten. Und wer kann, möge dazu aufstehen. Papa, lieber Vater im Himmel, deine Gnade ist groß, dein Handeln ist so groß, dass man Millionen unserer Universen darin hineinstecken könnte. Wir loben und preisen dich dafür, dass du keines deiner Wesen je vergisst. Wir danken dir, dass du diesen Plan, dein Liebstes zu geben, bereits gefasst hast, bevor du diese Welt, dieses Universum geschaffen hast. Und wir können nur vor lauter Staunen vor dir niederfallen und dich anbeten und immer wieder ausrufen: Gott, unser Gott, wie bist du herrlich, wie bist du groß. Wir loben und preisen deine Allwissenheit, deine Allgegenwart, deine Allgüte, deine Allgnade. Wir preisen deine Liebe, in der du all diese Dinge tust. Ja, und wir verstummen vor der Größe und der Macht dessen, der uns erschaffen hat. Denn wir sind schwach, aber in dir sind wir stark. Wir sind nichts wert, aber du hast uns wert gemacht. Wir sind ungerecht, aber du hast uns gerecht gesprochen. Und wir verstehen das alles nicht. Aber wir wissen, dass du nicht lügst, weil du nicht lügen kannst. Und wir nehmen aus deiner Hand, deinem Wort gemäß, alle diese unbezahlbaren Gaben, die du uns geschenkt hast, als ein Geschenk deiner Liebe. Segne uns darin, dass wir auch in diesen Geschenken wandeln. Amen.